2010, als die Fußball-WM an Katar vergeben wurde, war eben dieses Kafala-System ja gang und gäbe. Das wird von relativ vielen auch Staaten in der Golfregion. Ist das ein Arbeitssystem, das eingesetzt wird auch? Und das ist insofern problematisch, weil es die Arbeitnehmer sehr stark in ihrer Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit einschränkt, weil es eben ihnen vorschreibt, dass wenn sie die Arbeit wechseln wollen oder auch das Land verlassen wollen, brauchen sie die Einwilligung des Arbeitgebers.
Katar ist ein Emirat an der Ostküste der arabischen Halbinsel am Persischen Golf. Die Verfassung beschreibt das politische System in Katar als demokratisch. Faktisch wird der Staat jedoch durch eine absolutistische Monarchie regiert. Der Emir von Katar hält alle politische Macht und wählt selbst alle 35 Mitglieder der beratenden Versammlung. Die Hauptquelle der Gesetzgebung ist die Scharia, Homosexualität steht unter Strafe und auch Frauenrechte sind stark eingeschränkt.
Frauen werden im Alltag wie auch bei sehr wichtigen Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, sehr stark diskriminiert. Sie sind quasi vom Goodwill abhängig ihres männlichen Vormundes, gerade für Entscheidungen, ob sie heiraten dürfen, ob sie ins Ausland reisen dürfen, ob sie studieren dürfen, hängen sie vom Entscheid des männlichen Vormunds ab. Auch ein schwieriges Pflaster ist Katar für LGBTIQ-Menschen, die kriminalisiert und diskriminiert werden. Es steht bis zu 3 Jahren Haft oder in manchen Fällen sogar die Todesstrafe auf das Praktizieren von gleichgeschlechtlichen Beziehungen.
Die WM-Vergabe 2010 stellte den Emirat vor einige infrastrukturelle Herausforderungen. Straßen, Hotels, Stadien und weitere Infrastruktur musste gebaut werden. Katar holte dafür GastarbeiterInnen aus Bangladesch, Indien, Nepal und anderen Staaten ins Land. Die Situation dieser GastarbeiterInnen ist zum zentralen Thema in der Debatte rund um die Menschenrechte in Katar geworden.
Es ist weiterhin so, dass viele Hunderttausende unter den Verhältnissen dort leiden, dass Gehälter verspätet bezahlt werden, dass sie keine freien Tage haben.
Benjamin Best ist Journalist und Filmemacher. In der dreiteiligen Doku-Reihe Gefangen in Katar beschäftigt er sich ausführlich mit der Situation der GastarbeiterInnen. Laut ihm befindet sich das durchschnittliche Gehalt von Gastarbeitern auf den Baustellen für die WM bei etwa 2 Euro pro Stunde. Erst im August 2020 wurde dieser Mindestlohn für GastarbeiterInnen rechtlich in Katar verankert. Dabei hat der Golfstaat das höchste Bruttoinlandsprodukt pro EinwohnerIn der Welt. Viele ArbeiterInnen kehren auch gar nicht mehr von ihrem Einsatz auf Katars Baustellen zurück. Laut Amnesty International sollen auf den Baustellen seit der Vergabe des Turniers 2010 mehr als 6.500 GastarbeiterInnen umgekommen sein. Wie viele Menschen wirklich im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der WM-Infrastruktur umgekommen sind, lässt sich nur sehr schwer feststellen.
Es gibt keinerlei Transparenz, was die Todeszahlen angeht. Es gibt keine Untersuchungen in Katar, was die Todesursachen angeht. Ich selbst habe von der katarischen Regierung dazu niemals eine Antwort bekommen, sondern immer nur von den Entsendeländern, also von den Heimatländern. Mir hat die Regierung in Nepal Todeszahl von fast 1500 nepalesischen Gastarbeitern und GastarbeiterInnen bestätigt. Also wie viele letztendlich für die WM gestorben sind, glaube ich, werden wir nie erfahren. Aber es ist eine sehr hohe Zahl.
Die FIFA sieht die Lage natürlich in einem ganz anderen Licht. Aufgrund der vielfältigen Berichte über die Menschenrechtsverletzungen lassen sich diese zwar auch von ihr nicht mehr leugnen, doch die FürsprecherInnen der Weltmeisterschaft brüsten sich mit nahezu jeder noch so kleinen Reform, welche die katarische Regierung auf den Weg bringt. Für die FIFA ist die Sache klar. Die Menschenrechtssituation in Katar wird durch die WM aktiv verbessert. Nicht umsonst ließ der Verband nach der Vergabe verlauten, man wolle eine Art von Weltklasse-Standard für die Arbeitsrechte in Katar hinterlassen. Aber was ist dran an dem Glauben, die WM würde wirklich zu diesem Vorhaben beitragen?
Ja, wenn wir jetzt spezifisch die Situation der ArbeitsmigrantInnen anschauen, dann attestieren wir Katar schon gewisse Fortschritte. Die Problematik ist jedoch, dass diese Reformen nicht wirklich greifen in Realität oder nur für einen kleinen Prozentsatz der Arbeitsmigrantinnen, weil, und das ist das Hauptproblem, Arbeitgeber, die diesen neuen Gesetzen nicht nachkommen, nicht gebüßt werden. Also Verstöße werden nicht gebüßt, sie werden nach wie vor toleriert und deshalb kommt es nach wie vor auch eben zu Verletzungen der Arbeitnehmerrechte.
International ist die Debatte um den Umgang mit der Weltmeisterschaft im vollen Gange. Es wird viel diskutiert über Fan- und Spielerboykotte. Zum jetzigen Zeitpunkt hat noch keiner der 32 teilnehmenden Verbände einen Boykott angekündigt. Widerstand kommt vor allem aus den Fanszenen. Fanclubs mehrerer Vereine unterstützen beispielsweise die Initiative Boykott Katar 2022. Bei Umfragen sprechen sich etwa 2/3 der Befragten dafür aus, dass der DFB sein Team nicht zum Turnier schickt. Die Verantwortung bezüglich des Turniers sieht Lisa Salzer von Amnesty jedoch vor allem bei der FIFA selbst.
Die FIFA hat ganz klar eine Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen, die im Kontext der Fußball-WM begangen werden. Sie macht noch zu wenig, um Menschenrechtsverletzungen wirklich zu verhindern. Und gerade eben auch in diesem Bereich, wo sehr gut untersucht ist und dokumentiert ist, da verlässt sich die FIFA noch viel zu stark auch auf die Beteuerungen des lokalen Organisationskomitees oder der Regierung, dass alles auf gutem Weg ist.